Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Transparenz, was das Open-Source-Prinzip bei der Entwicklung der Corona-App brachte. Konkurrenz, wie viele Warn-Apps brauchen wir in Deutschland und Europa? Gesetzeslücke, warum für den Einsatz der Corona-App verbindliche Rechtsnormen gefordert werden. Und das digitale Logbuch, App-Lenkung.
Wir sind ja wie die Jungfrau zum Kinde relativ spät in den Prozess involviert worden und wir haben innerhalb von 50 Tagen haben wir diese App dann auf den Weg gebracht.
Das berichtete, während sein Handy brummte, Timotheus Höttges, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom AG, auf der Regierungspressekonferenz Dienstag dieser Woche, auf der die Corona-Warn-App vorgestellt wurde. Tatsächlich hat die Bundesregierung bei der App-Entwicklung ja lange auf das PEP-PT-Konsortium gesetzt und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hielt immer noch an diesem Entwicklungskonsortium fest, nachdem sich die dezentrale Entwicklerfraktion dort schon nach heftigen internen Auseinandersetzungen verabschiedet hatte. Warum war eigentlich der Weg zu dieser Corona-Warn-App in Deutschland so holprig, Peter Welchering?
Da gibt es wohl gleich mehrere Ursachen und Gründe. Also zum einen war das Interesse an einer europäischen Lösung für eine solche App in der Corona-Krise denkbar gering. Nicht mal die EU-Kommission hat sich da engagiert, von der hätte man sie am ehesten erwarten können. Und dann stand die Bundesregierung ziemlich unter Druck, weil die App als so eine Art Allheilmittel gepriesen wurde. Es wurde kolportiert, die Kontaktbeschränkungen könnten fallen, Kitas, Clubs und der Urlaub auf den Kanaren, all das wäre wieder möglich, wenn nur endlich diese App da wäre. Die Bundesregierung ist diesen übertriebenen Erwartungen an die App übrigens auch nie wirklich entgegengetreten. Ja, und dann wurde so etwas wie ein Modernitätsdruck aufgebaut. Nur durch die App könnten wir als Gesellschaft, könnte der Staat beweisen, dass wir Digitalisierung doch können. Auch wenn unser Gesundheitssystem das eben jahrelang verschlafen hat. Also da kam einiges zusammen, was der App so eine Art symbolhafte Bedeutung zusprach. Und das tut ja einer technischen Entwicklung eigentlich nie gut.
Die Erwartungen an die Corona-Warn-App waren und sind hoch. Und das war auch auf der Regierungspressekonferenz spürbar, auf der die App vorgestellt wurde. Deutlich wurde dabei auch, dass bei der App noch einiges an Nacharbeiten ansteht, wie bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen insgesamt.
Bundesregierung, Entwicklergemeinde, Medien und Vertreter des Gesundheitssystems. Sie alle stimmen in einem Punkt überein. Die Corona-Warn-App ist wichtig, um die Pandemie bekämpfen zu können. Bundesinnenminister Horst Seehofer beschrieb den Konsens so.
Die App leistet einen ganz, ganz wichtigen Beitrag für das Einmaleins der Infektionsbekämpfung, nämlich die Identifizierung einer Infektion und dann die Unterbrechung der Infektionskette. Das ist eigentlich das Entscheidende, wenn es darum geht, eine Epidemie oder Pandemie in den Griff zu bekommen.
Ganz wesentlich für die Akzeptanz der Corona-App ist in den Augen von SAP-Technikchef Jürgen Müller, dass der Entwicklungsprozess den Open-Source-Regeln folgte. Am Pfingstwochenende wurde der Quellcode auf der Entwicklerplattform GitHub veröffentlicht. Gut 2 Wochen später ging die App live. Und in diesen 2 Wochen, zwischen Veröffentlichung des Source-Codes und Freischaltung der App, hatten die Entwickler von SAP und Telekom alle Hände voll zu tun. Sie mussten die eingegangenen Verbesserungsvorschläge einarbeiten und Fehlermeldungen abarbeiten. Jürgen Müller.
Wir haben über 100.000 Personen, verschiedene Personen, die sich die Webseite angeschaut haben, um sich über dieses Projekt zu informieren. Wir hatten 160 Personen, die aktiv beigetragen haben. Wir haben 2.100 Meldungen bekommen, was wir potenziell noch besser machen können, was wir potenziell noch anders machen können in Form von Kommentaren und sogar 1.500 ganz konkrete Code-Veränderungsvorschläge.
Die Mitwirkung der Entwickler-Community war laut Müller überwältigend. Der von Vertretern der Bundesregierung und den an der App-Entwicklung beteiligten Unternehmen geschilderte Konsens bezüglich der Corona-Warn-App wurde so nachdrücklich gelobt, die Bedeutung der App so hoch eingeschätzt, dass der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, die Corona-Warn-App vor allem im Zusammenspiel mit den ganzen anderen Maßnahmen und Werkzeugen im Kampf gegen Covid-19 einordnete.
Mit dem heutigen Start der Corona-Warn-App steht uns nur noch ein weiteres Werkzeug zur Verfügung, das die bereits bekannten und bewährten Methoden der Kontaktnachverfolgung ergänzen wird. Mit der Corona-Warn-App können mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zusätzliche Risikobegegnungen aufgezeichnet werden und identifiziert werden, die bislang durch das Raster gefallen sind. Das könnte gerade dann von Bedeutung sein, wenn die Mobilität der Menschen wieder weiter zunimmt.
Die Datenspende-App des Robert-Koch-Instituts, Modellrechnungen zur Ausbreitung des neuartigen Coronavirus und mathematische Modellierungen zur Übertragbarkeit sind für Lothar Wieler weitere Instrumente, um das Virus effektiv bekämpfen zu können. Aber diese komplexen Instrumente müssen der Öffentlichkeit sehr genau vermittelt werden. Ihre Methodik, ihre Leistungsfähigkeit, aber auch die Grenzen ihrer Anwendung müssen deutlich werden. Das gilt Wieler zufolge auch für die Corona-Warn-App. Die Anwender müssten wissen, was eine Warnmeldung, die die App ausgibt, wirklich bedeutet.
Hinter der Benachrichtigung, ob man ein geringes oder ein erhöhtes Ansteckungsrisiko hat, steckt ein sehr komplexes Modell, nach dem das Infektionsrisiko berechnet wird. Es sind 4 Faktoren. Das eine ist die Dauer und die Nähe der Begegnung. Das zweite ist der Zeitpunkt seit der Begegnung mit einem möglichen Risikofaktor, mit einem positiv getesteten App-Nutzer. Weiterhin spielt der sogenannte Dämpfungswert des Bluetooth-Signals eine große Rolle und letztlich wird das Übertragungsrisiko des positiv getesteten App-Nutzers in einem Algorithmus berechnet, den die Wissenschaftler des Robert-Koch-Instituts erarbeitet haben.
Und dieser Algorithmus wird ständig weiter angepasst. Dass die App Fehlalarme, also sogenannte falsch-positive Meldungen ausgeben wird, das steht für die Experten außer Zweifel. Denn der Algorithmus arbeitet im Grunde nur mit Abstandsmessung und der Dauer des Kontakts. Und diese beiden Parameter müssen jetzt nachjustiert werden. Ebenfalls auf dem Aufgabenzettel der Regierung steht die Garantie, dass die Corona-Warn-App ausschließlich freiwillig genutzt wird. Arbeitgeber, vor allen Dingen im Pflegesektor, versuchen derzeit ihren Beschäftigten die App-Nutzung vorzuschreiben. Auch in anderen Bereichen gibt es da erste Anzeichen. Deshalb fordern zivilgesellschaftliche Gruppen und verschiedene Politiker ein Begleitgesetz zur Corona-Warn-App, mit der die zwangsweise App-Nutzung ausgeschlossen werden kann. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht findet ein solches Gesetz überflüssig und begründet das so.
In dem Zusammenhang bitte ich uns alle, die Lebenswirklichkeit einfach auch zu betrachten. Da wird oftmals das Beispiel genannt, dass ein Gastwirt einem den Zugang verwehren würde, wenn ich diese App nicht nutze. Da muss man sich dann wirklich fragen, warum sollte er oder sie das denn tun? Denn an dem Abend, an dem ich ins Restaurant gehe, habe ich noch keine Meldung vielleicht auf dem Handy. 2-3 Tage später vielleicht schon, dass ich Kontakt hatte. Aber was ich dann mit den Daten mache, das ist in meiner Verantwortung. Und deswegen hat der Gastwirt überhaupt keine Begründung, das von einem Gast abzufragen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir momentan keine gesetzliche Regelung brauchen, um eine solche Nutzung oder Unfreiwilligkeit über die Hintertür auszuschließen, weil die Lebenswirklichkeit überhaupt keinen Anlass dafür gibt.
Über das Begleitgesetz zur Corona-App spreche ich gleich noch mit dem Datenschutzexperten Malte Engeler. Bleiben wir also zunächst noch bei den Nacharbeiten, die diese App erfordert. Die Anbindung der Testzentren und Labore, medienbruchfreie Übermittlung von den Arztpraxen. Ist das bei der Entwicklung der App weit genug bedacht worden, Peter?
Also solche Fragen der Anbindung, die sind tatsächlich zunächst mal weitgehend außen vor geblieben. Und das hatte damit zu tun, dass Regierung und Politik eben sehr stark auf die Entwicklung einer nationalen Warn-App konzentriert waren und fokussiert waren und nicht um die Dinge drumherum. Da waren dann eben alle anderen Fragen erstmal zweitrangig. Dazu gehört übrigens auch die Koordinierung der App-Entwicklung. Die Bundesregierung setzte da zunächst auf das PEP-PT-Konsortium, danach auf SAP Telekom. Und die anderen Projekte, in denen solch eine Warn-App auch entwickelt wurde, und davon gab es einige, die wurden gar nicht mit einbezogen. Das betrifft so ungefähr ein halbes Dutzend dieser Projekte allein in Deutschland. Hätte es da bei der Corona-Warn-App ein effizientes Projektmanagement gegeben, wären die Ergebnisse aus allen diesen App-Projekten mit eingeschlossen und auch aus anderen europäischen App-Projekten. Und das hätte viel Zeit und Geld gespart. Aber das ist weder deutschlandweit noch europaweit passiert. Die anderen Projekte, die wurden schlicht ausgeblendet. Da das allerdings auch Projekte waren, die in der Regel ja aus öffentlichen Mitteln finanziert wurden, hätte man eben bei besserer Koordinierung eben auch einfach Steuergelder sparen können.
Wie sieht es denn konkret mit der digitalen Anbindung von Testzentren, Labors und Arztpraxen aus?
Wenn man Telekom-Chef Timotheus Höttges glauben darf, dann ist die Anbindung der Testzentren und Labore eine Frage weniger Wochen. Allerdings wird das auch nochmal Geld kosten. Bis dahin bleibt dann vielen App-Anwendern, die positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet wurden, nur die Hotline, um ihre Kontakt-IDs eben auf den Benachrichtigungsserver hochzuladen. Von der Hotline bekommen die dann ja fernmündlich eine TAN gesagt, die müssen sie dann bei der Alarmmeldung als Nachweis mit eingeben. Bei den Arztpraxen, da sieht es mit der Anbindung schwieriger aus, denn das ist sozusagen die Hoheit der Gematik. Und da hat ein Ausfall der Infrastruktur vor gut 2 Wochen ja zu erheblichen Problemen geführt. Bis da flächendeckend die digitale Verbindung von Testzentren, Labors und Praxen funktioniert, das wird noch ziemlich lange dauern.
Sind denn die Bedenken wegen unzureichenden Datenschutzes und mangelnder Datensicherheit hinsichtlich der App ausgeräumt?
Also wohl nur teilweise. Da gibt es 2 Bereiche, da muss noch nachgearbeitet werden. Die App selbst auf dem Smartphone und eben den Server, über den die Benachrichtigung ja stattfindet. Bei der App selbst hat eine Gruppe der TU Darmstadt und der Universitäten Marburg und Würzburg Kontakt-IDs von Smartphones abgegriffen und darüber den Smartphone-Besitzer im Laborversuch de-anonymisiert. Und der 2. Punkt, der hängt davon ab, wie lange die Kontakt-IDs einer getesteten Person samt Verifikationscode mit welcher Verschlüsselung auf dem Benachrichtigungsserver liegen und wie der abgesichert ist. Das wissen wir noch nicht so genau. Bei einem Angriff auf diesen Server wäre über einen Abgleich der Kontakt-IDs eine De-Anonymisierung theoretisch möglich. Und bei einer zu schwachen Verschlüsselung der Verifikationscodes kann der Smartphone-Besitzer ja ebenfalls identifiziert werden. Also an diesen Punkten muss noch gearbeitet werden. Bisher sind diese Punkte allerdings auch von der Regierungsseite als nicht so wichtig heruntergespielt worden.
Über die ersten Tage der Corona-Warn-App der Bundesregierung sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Schon im Beitrag eben war ja davon die Rede, dass zahlreiche Politikerinnen und Rechtsexpertinnen nun von der Bundesregierung noch ein Gesetz verlangen, mit dem der Einsatz der App eindeutig geregelt wird. Vor allem, weil der Druck auf viele Menschen in Deutschland steigen wird, trotz der proklamierten Freiwilligkeit, die App tatsächlich installiert zu haben. Auch der Datenschutzexperte, Verwaltungsrichter und Mitglied der neuen Richtervereinigung e.V. Malte Engeler gehört zu den Rufern nach einem Gesetz für die Corona-Warn-App. Warum, Herr Engeler?
Dazu gehöre ich, weil ich glaube, dass die Einwilligung, also die Rechtsgrundlage, auf der es aktuell fußen soll, rechtlich nicht ausreicht.
Bevor Sie das erklären, haben Sie denn nun die Corona-Warn-App selbst installiert oder haben Sie sie nicht selbst installiert?
Also ich habe sie auf ein paar Geräten installiert, um sie mir anzugucken. Das ist selbstverständlich. Ob ich sie auf einem Alltaggerät dauerhaft nutzen werde, das muss ich mir noch anschauen. Da sitzt man noch aktuell ein ziemlicher Kloß im Hals und ob ich den runtergeschluckt kriege, das hängt ein bisschen davon ab, wie jetzt auch die Entwicklung um die ganzen Gesetzentwürfe vonstatten geht. Aktuell hadere ich noch, gebe ich ganz ehrlich zu.
Gut, dann gehen wir mal ins Detail. Warum genügt Ihnen denn die gesetzliche Grundlage für die Corona-Warn-App nicht?
Also die bisherige gesetzliche Grundlage gibt es in dem Sinne ja nicht. Es gibt die Bundesregierung, die sagt, aktuell würde das alles auf Basis einer Einwilligung laufen. Und im europäischen Datenschutzrecht ist es nun mal so, wenn wir Daten verarbeiten, sei es der Staat oder Unternehmen, dann braucht es dafür immer irgendeine Form von Legitimation. Dafür gibt es nur die beiden Möglichkeiten Einwilligung oder gesetzliche Grundlage. Und bei der Einwilligung ist es einfach ganz eindeutig, dass sie freiwillig sein muss und ich halte unabhängig von der ganzen Debatte, was die Arbeitnehmer vielleicht noch machen, ob Versicherungen das voraussetzen für irgendwas, ob man das für irgendwie als Zugangsschranke braucht, die App unabhängig von der Debatte, halte ich die Einwilligung alleine aufgrund der Tatsache, dass sie gegenüber dem Staat in einer Pandemie erfolgen müsste, so wie es aktuell ist, nicht für freiwillig, damit nicht für tauglich. Das heißt, es bleibt nur die 2. Variante, gesetzliche Grundlage schaffen.
Das heißt also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die Freiwilligkeit, die stellen Sie in Frage.
Tatsächlich, das tue ich, ja.
Ist es aber nicht so, dass durch die praktischen Voraussetzungen, so wie es im Moment läuft und das, was die App kann, die Freiwilligkeit unterstellbar ist, also dass man sagen kann, die Freiwilligkeit ist tatsächlich gegeben?
Also rein faktisch steht niemand neben Ihnen, hält Ihnen eine Waffe an die Schläfe und bedroht Sie und sagt, App installieren, sonst saures. Das ist aber nicht meine Definition, auch nicht die Definition von Freiwilligkeit der Datenschutzgrundverordnung. Die Datenschutzgrundverordnung, es gibt da einen ganz bekannten Erwägungsgrund, das sind so juristische vorgestellte Erklärungen, die in europäischen Gesetzen oft dabei sind und da gibt es eine Formulierung, die sagt, gegenüber Behörden, also staatlichen Stellen, ist die Einwilligung, wenn man sie erteilt, in der Regel nicht freiwillig. Und ich finde das auch recht einleuchtend. Wenn man sich vorstellt, sie würden einen Jagdschein beantragen, natürlich müssen sie dazu irgendwie personenbezogene Daten hinterlegen als Jagdscheinbesitzer. Da würde auch keiner auf die Idee kommen zu sagen, sie würden jetzt der Behörde eine Einwilligung erteilen, dass die Behörde ihre Daten verarbeiten darf. Ganz im Gegenteil, da erwartet man selbstverständlich, dass wenn der Staat, um das zu regeln, Daten braucht, dass er sich eine gesetzliche Grundlage schafft, die regelt, in welchem Umfang die Daten zu welchem Zweck verarbeitet werden. Und das würde ich bei der Corona-Warn-App genauso erwarten.
Nun ist es ja so, dass man sich bei den technischen Konzepten dafür entschieden hat, dass hier im Wesentlichen anonymisierte Daten verwendet werden. Kann man nicht davon ausgehen, dass es eben halt technisch so ist, dass gar keine persönlichen Daten verarbeitet werden?
Nein, kann man nicht. Und das tut auch die Bundesregierung nicht. Wenn in Anführungsstrichen, das soll auf gar keinen Fall abwürdigend wirken, jemand von anonym spricht in der Laiensphäre, dann meint er eigentlich das, was wir Juristen unter einer sehr starken Pseudonymisierung sagen. Denn die Frage, ob Personen identifiziert werden können, ist immer eine Frage von technischer Möglichkeit oder Verhältnismäßigkeit. Und es gibt denkbar theoretische Angriffe, in Anführungsstrichen, auf diese ganze Infrastruktur, mit denen es möglich ist, Personen durchaus wieder den einzelnen Daten zuzuordnen. Wenn die Bundesregierung tatsächlich der Meinung wäre, dass das alles anonyme Daten wären, dann bräuchte sie auch keine Einwilligung für die Nutzung, denn dann bräuchte man auch die Datenschutzgrundverordnung nicht beachten. Der Grund, warum die Bundesregierung sagt, die Einwilligung ist die Grundlage, ist ja gerade, weil ihr klar ist, dass personenbeziehbare Daten verarbeitet werden.
Fragen wir mal andersrum. Was müsste denn ein Gesetz konkret regeln?
Also die Regelung in einem Gesetz müsste eigentlich insbesondere zwei Bereiche abdecken. Erstens müsste das Gesetz überhaupt mal die von mir sehr so gewünschte gesetzliche Grundlage für die Datenverarbeitung schaffen. Also schlicht und ergreifend eine Regelung, die sagt, das Robert-Koch-Institut verarbeitet zu dem und dem Zweck folgende Daten. Und dann kommt da eine kleine Auflistung, dann wird klar gesagt, wozu, was und wie lange gespeichert und so weiter. Das muss also mindestens drin sein, um die ganze Problematik der Rechtmäßigkeit zu klären. Darüber hinaus würde ich mir aber auch wünschen, dass in so einem Gesetz eben auch steht, was wir mit all diesen Situationen machen, in denen vielleicht jemand auf die Idee kommt, die Nutzung der App als Zugang oder Bedingung zu machen für zum Beispiel Zugang zum Spielplatz, Zugang zum Taxi oder einem Supermarkt und sagt, hier kommen Sie nur rein, Restaurant wäre auch ein schönes Beispiel, hier kommen Sie nur rein, wenn Sie die App haben. Auch das, meine ich, muss geregelt werden, wenn man, was ja die Bundesregierung bisher so sehr vertritt, sagen will, das ist alles freiwillig. Dann darf sowas eigentlich nicht passieren. Aktuell ist das aber noch jedenfalls rechtlich denkbar und das sollte in dem Gesetz eigentlich auch ausgeschlossen werden.
Also jetzt gerade am Ende Ihrer Ausführungen wurden Sie sehr praktisch. Vorher hatte ich ein bisschen den Eindruck, ist es doch ein juristischer Grundsatzstreit, den Sie hier beschreiben. Was ganz konkret ist denn für die Menschen draußen praktisch wichtig, was im Gesetz geregelt werden müsste? Oder andersrum gefragt, können Sie mal an praktischen Beispielen erklären, warum es risikoreich ist, kein Gesetz zu haben?
Also erstens kann ich Ihre Bedenken völlig verstehen. Ich gebe Ihnen recht, das ist eine juristische, nicht immer ganz eindeutig erklärbare und nachvollziehbare, man kann eine Spitzfindigkeit nennen. Ich glaube aber, dass wir uns in Zeiten wie diesen, in denen wir eine einmalige Pandemie haben, ein Virus, der ganz Deutschland lahmgelegt hat, dass wir in diesen Zeiten eigentlich besonders darauf achten sollten, rechtsstaatliche Grundsätze einzuhalten. Deswegen, so sehr das manchmal als eine juristische, ja, ein akademischer Streit im Elfenbeinturm wirken mag, was ich Ihnen gerade versucht habe zu erklären, so sehr ist es doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir die geltenden Vorgaben im Datenschutzrecht einhalten. Dazu gehört nun mal, dass wenn die Einwilligung ausscheidet, was ich meine, wir eine gesetzliche Grundlage brauchen. Ich finde, das sollte auch nicht zur Debatte stehen und Fragen nach der praktischen Relevanz sind völlig verständlich, aber ich glaube, allein für sich ist die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien schon mal ein Wert für sich. Ganz konkret ist es aber eben so, wie ich gerade sagte, dass angenommen, wir haben kein Gesetz und wir nutzen die App jetzt die nächsten Monate, dann wird es sicherlich im Rahmen der Entwicklung der App vielleicht mal ein Update geben, vielleicht wird es irgendwann soweit sein, dass die App die Daten auch mit anderen Mitgliedstaaten, also europäischen Mitgliedstaaten, Frankreich oder Belgien oder anderen Ländern austauschen kann und dann wird es einen weiteren Aspekt geben, der vielleicht auch in die Einwilligung dann mit einbezogen werden muss. So, und da kann man sich jetzt relativ lang und breit neue Sachen vorstellen. Vielleicht kommt die Bundesregierung auf die Idee, andere Sachen in diese Infrastruktur mit einzubauen. Und wann immer das der Fall ist, muss man sich eigentlich wieder die Frage stellen, müssen wir jetzt neue Einwilligung einholen und wie weit kann man eigentlich das jetzt noch sehr, sehr sparsame Modell aufbohren und wie weit wollen wir mit der Einwilligung arbeiten? Und das Gesetz würde verhindern, dass wir so eine schleichende Zweckänderung in dieser ganzen Geschichte haben, dass die Corona-Warn-App sich irgendwie so heimlich fortentwickelt zu etwas, für das sie jetzt gar nicht gedacht war. Denn dann müsste man ja jedes Mal das Gesetz ändern. Das heißt, es ist sehr viel aufwendiger und bietet sehr viel mehr Rechtssicherheit für das, für die Erwartung, dass das, was wir eigentlich jetzt erwarten, dass auch mehr nicht passiert. Die Einwilligung hingegen, die ist recht flexibel und recht schwammig und kann hier und da angepasst werden und würde immer neu eingeholt werden können und so quasi mitwachsen mit den veränderten technischen Möglichkeiten der App. Und das, finde ich, sollte man ausschließen.
Was Sie ja beschreiben, sind, ich sag mal, Schutzansprüche, die Sie formulieren gegenüber staatlichem Handeln. Es gibt eine Menge Politiker, auch in Ihrer eigenen Partei, den Grünen, die fordern, dass es vor allen Dingen gesetzliche Regeln geben muss, die Dritte beschränken, zum Beispiel Arbeitgeber, die von ihren Mitarbeitern verlangen könnten, dass sie diese App installieren.
Richtig. Das hatte ich auch gerade versucht zu erklären, dass das, was im Gesetz stehen müsste, zwei Sachen sind. Das eine ist die Rechtsgrundlage, das andere ist eben eine Regelung, die genau das, was Sie gerade beschrieben haben, ausschließt. Dass eben es nicht sein kann, dass man sagt, in einem Pflegebetrieb zum Beispiel dürfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur noch zu den Patientinnen und den Kundinnen gehen, wenn sie die App installiert haben. Das muss gesetzlich ausgeschlossen werden. Aktuell halte ich jedenfalls das nicht für glasklar ausgeschlossen. Es gibt einige, die sagen, das dürfte man ohnehin jetzt schon nicht. Das sehe ich so deutlich nicht und deswegen würde ich mir wünschen, dass es gesetzlich geregelt wird. Deswegen trage ich auch die Bemühungen, die da die Grünen, die Linken schon lange haben, auch total mit.
Das war Malte Engeler von der Neuen Richtervereinigung e.V. über ein Gesetz für die Corona-Warn-App.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 29767.
Na, Knacki, warst du auch schon im Keller?
Ich bin's noch, aber ich finde nix.
Hab schon ein Stoppschild gefunden, und du?
Kannst du vergessen. Verbogen und verrostet die Dinger, wie die Kiste hier.
Was denn drin?
Kriegst du nicht auf, wahrscheinlich Kohle.
Kohle? Warst du das etwa? Philippinen? Zwei verschwundene Milliarden?
Aber doch nicht analog. Die Zeit, schöne Überweisungsbelege zu malen, ist spätestens seit Zwift abgelaufen für mich. Die speichern da jeden Cent.
Abgelaufen? Abgesessen hast du die, Knacki. Also wem gehört die Kohle in deiner Kiste?
Dicker, das hier ist mein Kohlenkeller, meine Kiste und meine Kohle.
Genialer Name, Knacki, für krumme Geschäfte. Kohlenkeller.
Ich mach nix Krummes mehr. Ich bin jetzt Ex-Krumm, Krumm-Ex oder so.
Bei Leerverkäufen denke ich an deinen Koffer im Keller. Hast du den auch noch?
Den Spendenkoffer? Der ist leer. Muss aber noch mal reingucken.
Was? Sag bloß, Knacki, von den 100.000 Mark ist noch was übrig.
Da war nie echte Kohle drin. Ich muss es wissen. Hab ja alle Scheine selbst gemalt. War eine Sauarbeit, aber gut.
Gut? Nur weil sich niemand beschwert hat?
Traut sich doch niemand. Könnten Klarnamen bei rauskommen. Gut zur Kriminalitätsbekämpfung.
Ist es nicht verboten, Vorratsdaten zu sammeln? Haben wir nicht extra die beste App der Welt entwickeln lassen, die endlich mal nichts sammelt und jetzt die sicherste App der Welt ist? Schon kommt wer um die Ecke mit Vorratsdaten und macht alles kaputt.
Ich? Was mache ich kaputt?
Vertrauen machst du kaputt. Dass nur wir die Guten sind.
Ja, aber wenn jemand sagt, dass er in Vorratsdaten nur ein Verbrechen suchen will,
dann brauchst du doch trotzdem den kompletten Vorratsdatenmüll.
Und den Rest schmeißt er weg. Glaubst du das wirklich?
Kommt doch nicht drauf an, was ich glaube. Die Leute sollen das glauben. Reine Ablenkung.
Wovon?
Vom großen Speicher in Übersee, den wir alles sammeln lassen. Freiwillig. Auch die letzten 50 Cent. Brauchst du doch nur zu fragen, um verschwundene Milliarden zu finden. Oder Betrüger und Verbrecher. Du musst nur wollen.
Auch meinen verstaubten Spendenkoffer?
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Die Innenminister hoffen, dass sich bei der Vorratsdatenspeicherung bald etwas tut. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Diesmal geht es um den Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie. Nach der Innenministerkonferenz erklärte Horst Seehofer gestern, dass dabei Mindestspeicherfristen unerlässlich seien. Bei der Vorratsdatenspeicherung müssen Telefon- und Internetanbieter die Verbindungsdaten ihrer Kunden anlasslos speichern. So können Ermittler zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen. Derzeit ist die Regelung ausgesetzt. Der Europäische Gerichtshof hatte 2016 entschieden, sie sei nicht mit dem EU-Recht vereinbar. In den kommenden Monaten wird aber ein neues Urteil erwartet.
Amazon will seine Distanzregeln mit Augmented Reality umsetzen.
In einigen Gebäuden des Online-Versandhändlers hängen nun Kameras und große Bildschirme. Die Monitore zeigen den jeweiligen Raum, in dem sie sich befinden. Um die Personen werden automatisch grüne Kreise eingeblendet, sofern sie die vorgeschriebenen Distanzregeln einhalten. Kommen sich die Personen zu nahe, leuchten die Kreise rot auf. Amazon will das System laut einem Blog-Eintrag auf hunderte weitere Einrichtungen ausweiten.
US-Präsident Trump liegt weiterhin mit den sozialen Medien im Clinch.
Facebook hat bezahlte Posts des Wahlkampfteams von Trump gelöscht. Darin war ein rotes Dreieck zu sehen, ein Symbol, mit dem politische Gefangene in Konzentrationslagern markiert worden waren. Die dazugehörigen Texte auf Facebook warnten vor so wörtlich linksextremen Mobs. Trumps Wahlkampfteam verteidigte die Verwendung des Symbols damit, dass es auch von der Antifa genutzt würde. Facebook muss sich immer öfter Kritik gefallen lassen, nicht entschieden genug gegen rassistische und hetzerische Inhalte vorzugehen. Twitter hat derweil erneut einen Beitrag Trumps markiert. Diesmal handelte es sich um ein Video, das suggeriert, der Nachrichtensender CNN habe Aufnahmen zweier sich umarmender Jungen in einem falschen Kontext wiedergegeben.
Australien vermutet China hinter Cyberattacken auf das Land.
Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich auf drei anonyme Quellen aus der australischen Regierung. Man sei zu einem hohen Grad davon überzeugt, dass China hinter den Angriffen stecke, wird eine der Personen zitiert. China wies die Anschuldigungen zurück.
Ein falscher Like bei Facebook kann nun strafbar sein.
Der Bundestag hat Ende der Woche ein Gesetzespaket gegen Hass und Hetze im Netz verabschiedet. Demnach müssen soziale Medien entsprechende Inhalte nun nicht nur löschen, sondern auch den Behörden melden. Künftig gilt es als Straftat, im Netz Körperverletzung, sexuelle Übergriffe oder Sachbeschädigung anzudrohen. Zudem ist allein das Befürworten derartiger Ankündigungen nun strafbar.
Auch die dunklen Seiten des Internets profitieren von der Corona-Krise.
In einem gestern veröffentlichten Bericht spricht Europol von einer Welle von Missbrauchsvideos und Bildern. Normalerweise würden der Europäischen Polizeibehörde rund 100.000 derartige Fälle pro Monat gemeldet. Im März sei die Zahl auf 1 Million gestiegen, im Mai dann wieder gesunken. Die Täter hätten ihre Aktivitäten sowohl in den sozialen Medien wie auch im Darknet ausgeweitet. Die Corona-Maßnahmen stellten eine Gefährdung für Kinder dar, warnt Europol.
Die Telekom kritisiert Bürokratie beim Netzausbau.
Konzernchef Tim Höttges sagte gestern auf der digital stattfindenden Hauptversammlung, Deutschland sei ein überbürokratisches Land. Bei der Neuauflage des Telekommunikationsgesetzes müssten klare Anreize für den Netzausbau geschaffen werden.
Sternzeit, 20. Juni, Sommersonne ganz oben. Heute Abend um 23.44 Uhr neigt unsere Erde ihre Nordhalbkugel so weit wie möglich der Sonne zu. Unser Stern erreicht damit seine höchste Stellung des Jahres am Firmament. Astronomisch beginnt bei uns der Sommer. Auf der Südhalbkugel geht es nun in den Winter. Damit haben wir heute den längsten Tag und die kürzeste Nacht des Jahres. Welcher Kalendertag der längste ist, hängt allerdings von der Region auf der Erde ab. Heute Nacht um 23:45 scheint in Ostasien bereits die Sonne des 21. Juni. Das ist dort der längste Tag des Jahres. Die kürzeste Nacht ist in den meisten Teilen der Welt die von heute auf morgen, also die von Samstag auf Sonntag. Dagegen fängt der Sommer in Teilen des Pazifiks, wie etwa auf Hawaii, heute vor dem lokalen Mittag an. Damit ist die kürzeste Nacht dort die von gestern auf heute, also von Freitag auf Samstag. Egal, wo man auf der Nordhalbkugel wohnt, jetzt steht die Sonne mittags so hoch wie sonst nie in diesem Jahr. Sie geht am weitesten im Nordosten auf und am weitesten im Nordwesten unter. Jenseits des nördlichen Polarkreises scheint die Sonne derzeit rund um die Uhr. Es herrscht Mitternachtssonne. Ganz extrem ist es am Nordpol. Dort steht die Sonne heute 23,5 Grad hoch und wird nun bis Herbstbeginn allmählich wieder tiefer sinken. Am Nordpol ist Mittag des Polartages, der 6 Monate dauert. Von nun an wendet die Erde die Nordhalbkugel allmählich wieder von der Sonne weg. Die Tage werden wieder kürzer, zunächst aber nur ganz langsam.
Rasse raus, gewinnt das Grundgesetz durch die Streichung dieses Begriffs? Darüber wird gleich bei Streitkultur debattiert, um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.